gut.
Ja, ja, hi. Es ist mir wie immer eine große Ehre, hier was sagen zu dürfen. Wir machen die Taco-Tour nächste Woche. Das, wie gesagt, hat die Alex gerade schon super angesagt und ich fand es auch gut, dass es wahrscheinlich jetzt auch der Letzte mitbekommen hat, dass wir hier so einen Haufen Missionare einladen, die hier nach Remscheid kommen, um hier von Jesus zu erzählen. Und deswegen wäre das ja auch irgendwie so ein bisschen komisch, wenn ich jetzt von ganz was anderem erzählen würde, als davon, dass wir von Jesus erzählen sollen. Und das ist ja jetzt auch schon so ein bisschen angestoßen worden. Der Wolfgang hatte schon jetzt 2 Wochen mindestens, was ich jetzt weiß, darüber gepredigt, was uns vielleicht davon abhält, das zu tun, warum wir vielleicht, und wie wir das dem entgegentreten können, dass wir doch nicht davon abgehalten werden. Dieses ganze Thema von Jesus erzählen, wenn man jetzt Christ ist und das schon ganz lange und vielleicht auch damit schon groß geworden ist, dann hat man das ja schon ganz oft gehört. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt so ein bisschen nochmal über mich selber nachgedacht und über meine Geschichte mit Gott und über all die Male, wo man das Thema an mich rangetragen hat. Ich erinnere mich irgendwie, als David Pierce hier war, der hatte immer so ein Beispiel von, die Welt ist ein brennendes Haus und man muss ganz laut schreien, um den Leuten zu sagen, dass das Haus brennt, damit sie da rauskommen. Das ist so ein Bild, was sich bei mir so festgesetzt hat. Oder auch mein Kollege, immer wenn ich den sehe, der hat jetzt das öfter erwähnt, ich habe einen Arbeitskollegen, dessen Sohn ist verheiratet mit einer Dame, deren Eltern, wie er sagt, einen Film gedreht haben, der irgendwie, die sind aus diesem Reinhard-Bonke-Umfeld und haben einen Film gedreht von einem Rettungsschiff, das irgendwie muss Leute einsammeln auf dem Meer. Kennt jemand den Film? Ich glaube, ich habe den mal sogar, kann sein, dass wir den sogar auch schon mal hier im Kultschock gesehen haben. Genau, also man hat immer wieder davon gehört irgendwie, man hat solche Beispiele bekommen von brennenden Häusern und von Rettungsschiffen. Und jetzt mal so ganz böse gesagt, ich rede jetzt mal von mir, vielleicht kennt jemand anders auch dieses Gefühl, dass man eigentlich fühlt man sich relativ wohl auf dem Schiff, wo es sicher ist, wo man weiß, so ja, okay, ich gehöre dazu, ich bin in der Gang, ich komme irgendwie gut rüber, ich werde wohl gerettet werden und es ist auch relativ bequem, da zu sitzen und so unter sich zu sein. Und was so ein bisschen lästig ist, ist die Leute, die immer so im regelmäßigen Abstand dann ankommen und in der Predigt erzählen, dass man ja auch noch andere da ins Boot reinholen soll oder anschreien soll, dass sie aus dem brennenden Haus rauskommen. Und und dann ist man so ein bisschen so, ja, das stimmt. Man kann auch nicht sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf, weil man weiß ja auch, Jesus wollte das und hat das so als den letzten ultimativen Auftrag an uns weitergegeben. Das heißt, man kann den Leuten noch nicht mal sagen, so, was die Alex gerade sagte, ja, was du mir da gerade erzählst, das kann ich jetzt für mich, also habe ich mal selber nachgedacht und mag das jetzt für mich gar nicht so annehmen. Weil man weiß ja, das ist irgendwie bei jedem Christen angekommen, das ist so der ultimative Auftrag, das, was Jesus zu uns gesagt hat, dass wir Leute zu Jüngern machen sollen. Und ich habe darüber auch ganz, ganz viel nachgedacht, wenn man schon ganz lange Christ ist und immer so turnusmäßig die Geschichte vom Rettungsboot gehört hat und dann wieder ein schlechtes Gewissen bekommen hat und irgendwie gedacht hat, oh, ich muss das irgendwie machen, und dann hat man sich doch wieder woanders eingegroovt. Und ich bin jetzt auch selber nicht der Oberheld darin, von Jesus zu erzählen tatsächlich. Mir fällt das oft, mir fehlen ganz oft die Worte. Ich weiß überhaupt nicht, warum das so ist. Es ist nicht so, dass ich es nicht will, aber ganz oft, wenn ich in Situationen komme, wo das möglich wäre, gehen mir irgendwie die Worte aus. aber ich weiß, es ist wichtig und ich habe mich da reingehangen. Und was mir auf dem Herzen liegt, der Wolfgang hat in den letzten beiden Predigten 2 verschiedene Sachen gesagt, was uns vielleicht davon abhält, das zu tun. Und das waren sicherlich gute Punkte, aber was mir schon ganz lange so ein bisschen aufs Herz gelegt worden ist, ist, dass ich manchmal denke, ich bin jetzt so lange Christ und ich lebe mit Jesus und ich mache mein Ding mit ihm und es ist schön und ich kann mit ihm reden, ich kann seine Stimme hören. Ich gehöre dazu. Ich weiß im Prinzip alles, was wichtig ist. Und trotzdem denke ich manchmal, was ich bräuchte, wäre so eine richtige tiefe Begeisterung für das, was ich eigentlich glaube. Mir das immer wieder bewusst zu machen, wie krass das eigentlich ist, die Botschaft, die wir haben. Das nennt man Evangelium, also die frohe Botschaft. Also die frohe Botschaft, die ultimative frohe Botschaft, das Beste, was man Menschen auf der Welt erzählen kann. Und das hat mich immer wieder so angetriggert, dass ich denke, was ich brauche, glaube ich, um davon erzählen zu können, was ich denke, was vielleicht auch die Leute damals hatten, die von Jesus, wo man in der Apostelgeschichte liest, die von Jesus erzählen, ist wirklich, die sind so begeistert davon, dass sie die ultimative Rettung der Welt entdeckt haben, dass sie gar nicht anders konnten, als davon zu erzählen, ohne dass man ihnen irgendwie Druck machen musste, dass die Leute aus brennenden Häusern retten mussten oder so. Es ist einfach rausgekommen, weil die Begeisterung, die Jesus in ihr Herz gelegt hat, so riesengroß ist. Und ich habe mir überlegt, ich möchte in diese Begeisterung reinkommen. Ich will, dass das Evangelium, dieses Ding, dass es für mich total groß vor Augen steht, dass ich immer weiß, das ist meine Hoffnung, das ist das, worauf ich alles setze und das ist das, was die ganze Welt retten kann und was mich ultimativ begeistert. Und seit ich darüber nachdenke, denke ich irgendwie auch immer, dass ich eigentlich mal hier im Gottesdienst in so einer Predigt einfach nur mal das Evangelium erzählen möchte. Ich will, und dann, das ist so ein interessanter Gedanke. Ich stelle mich hier hin und ich erzähle einfach das, was ich unter Evangelium verstehe. Und dachte, es ist auch irgendwie interessant. Also wenn ich jetzt einen von euch frage und ihr seid gar nicht vorbereitet und ich halte euch das Mikro hin und sage, jetzt erzähl mal das Evangelium. Was sagen wir denn eigentlich? Und darüber habe ich nachgedacht und seitdem denke ich mir, eigentlich würde ich das gerne mal machen. Ich möchte hier mal erzählen, was ich unter dem Evangelium verstehe. Und ich bin eigentlich immer noch bei meiner Einleitung. Ich dachte, jetzt ist auch mal ein guter Moment, das zu tun. Und ich habe die Predigt gestern mit Gott vorbereitet und ich bin auf irgendeine seltsame Art und Weise immer noch total aufgeregt. Ich will noch bei meiner Einleitung bleiben und euch was erzählen, was ich vor einer Weile erlebt habe. Und zwar ist wieder ein Patenkind bekommen. Ich habe jetzt 3 Patenkinder und der ist getauft worden in der evangelischen Kirche am Dönberg und da waren wir im Taufgottesdienst und es gab eine Predigt zu einer Bibelstelle. Ist irgendwie, wartet mal. Aus Jeremia hat die Pastorin gepredigt. Ich lese euch jetzt mal einmal kurz die Bibelstelle vor. Siehe, es kommen Tage, also es ist Jeremia ein Moment. 31, Vers 31 bis 34. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Und die Pfarrerin hat diesen Text vorgelesen und ich weiß nicht, wem von euch das jetzt auch so geht. Das macht dann so ein bisschen Klick-Klick und man sagt so, ja, das ist so eine Geschichte, da ist der neue Bund, das ist so ein Bild auf Jesus. Das ist eine Prophetie, die sich auf Jesus bezieht und die Zeit, in der wir leben. Weiß ich nicht, wer jetzt schon von lange, ich hoffe, das ist jetzt vielen von euch so gegangen, dass das so ein, ach ja, klar, so ein Text ist das, so einer von diesen Prophetien. Und dann fing sie an zu predigen und sagte das dann auch. Sagte, ja, wir Christen beziehen das ja gerne, sagte sie dann so, auf uns und dass wir jetzt mit Jesus leben und dass das jetzt diese Zeiten sind. Und dann sagte sie aber irgendwie, ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel mit jüdischen Geschwistern redet, sagte sie, dann sagen die einem vielleicht auch, ja, nee, das glaube ich nicht. Das kann sich gar nicht auf die heutigen Zeiten beziehen, weil guck dich doch mal um, guck doch mal, wie die Welt aussieht. Das, was da, wovon da die Rede ist, das kann doch nicht das sein, wo wir heute drinnen leben. Das kann doch nicht die Welt sein, so wie sie heute aussieht. Und das muss was anderes sein. Das muss sich auf eine andere Zeit beziehen, auf was irgendwie viel Größeres und Schöneres und Herrlicheres. Und ich war dann so, im ersten Moment war das so dieses so, ja, klar, kommst wieder in die Landeskirche und hast hier irgendwie so eine Predigt, die ist so gar nicht, da kann ich mir ja gar nicht hinterstellen. Und dann habe ich aber irgendwie, ich will das auch ernst nehmen, was Leute sagen, und habe das dann auf mich so wirken lassen und sagte, ja, ich kann das auch ein bisschen verstehen. Ich kann doch auch verstehen, was sie da sagt. Und ich kann auch verstehen, dass man zu so einem Schluss kommt. Und irgendwie kam sie dann weiter, also irgendwie endete die Predigt dann auch so ein bisschen nur darin, dass es aber, dass wir Christen eben aber doch hoffen, dass es so ist. Und dass das halt unsere Hoffnung ist. Und dass das ist da, wo wir unsere Hoffnung und unseren Glauben drauf stellen, dass es halt doch so sein könnte oder irgendwann mal so wird. Und dann dachte ich mir so, ja, das ist da irgendwie für Evangelium trotz allem doch auch so ein bisschen mau. Auch wenn ich es irgendwie verstehen kann. Also ich verstehe das Argument, dass man sich denkt so, guck dich doch mal um. Also ich kann das ja auch nicht von der Hand weisen. Und trotzdem dachte ich mir so irgendwie, nee, also Jesus, da muss irgendwie noch mehr hinter sein. Da muss noch mehr hinter sein. Und dann noch eine andere Geschichte aus meinem Leben. Oder ich will dahinter gehen, Jesus, dass da, dass ich mehr dazu sagen kann. Dass ich einen tieferen Glauben habe. Dass ich ein tieferes Vertrauen habe, dass ich mehr habe als nur so eine ungefähre Hoffnung. Dass ich das, was da, wovon da die Rede ist, in diesem Jeremia-Zitat, dass ich das erlebe. Genau, und dann gibt es noch eine andere Geschichte, die ich noch einleitend erzählen möchte aus meinem Leben. Das ist von einer Freundin, mit der ich auch oft über den Glauben rede, die aber gar nicht glaubt. Also die ist in Ostdeutschland aufgewachsen und sie sagt von sich selber, dass sie einfach überhaupt nicht glauben kann. Und der ganze Glaube war auch überhaupt gar nicht Teil ihres, wie sie groß geworden ist. Also ihr ist jede einzelne Geschichte aus der Bibel neu. Ich weiß nicht, das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, weil wir in Westdeutschland doch schon ganz viel auf Menschen treffen, die irgendwie doch was mitbekommen haben. Sei es irgendwie Religionsunterricht oder in der Vorbereitung auf die Firmung oder Kommunion. Oder irgendwie ist doch so einiges an Wissen da bei vielen Leuten. Und sie sagt halt, bei ihr ist so eigentlich gar kein Wissen da. Und trotzdem findet sie das Thema, also es ist ihr immerhin so wichtig, dass sie möchte, dass ihre Kinder mit dem Glauben groß werden. Sagt aber von sich selber so, nein, für mich ist das nichts und ich werde ja die Kurve nicht mehr kriegen, aber ich fände es doch schön, wenn meine Kinder an irgendwas glauben können. Und irgendwie kommen wir doch immer wieder auf das Thema zu sprechen und es geht halt so ein bisschen von ihr aus. Und sie fragt mich dann manchmal Sachen und wie gesagt, sagt dann aber auch immer so, nee, ich kann das nicht glauben. Und in einem Gespräch sagte sie dann aber mal was. Und zwar war ihre Tochter vorletztes Jahr an Weihnachten sehr schwer erkrankt und war im Krankenhaus. Und als wir uns jetzt noch mal vor einer Weile über den Glauben unterhalten haben, da sagte sie, ja, also jetzt so, als zum Beispiel die Henny im Krankenhaus war, da habe ich ja schon auch mal so gesagt, du da oben, mach doch vielleicht was für meine Tochter. Also sowas mache ich ja dann schon. Und ich dachte so, das ist ja irgendwie verrückt. So, wie kann man denn einerseits so sagen, so ich glaube, ich kann das wirklich überhaupt nicht glauben. Und dann kommt plötzlich sowas so eingestreut. Das war irgendwie, Und es hat mir irgendwie gezeigt, dass die meisten Leute anscheinend doch oder sehr, sehr viele Menschen offensichtlich in ihrem Herzen ein Wissen darüber haben, dass es Gott gibt und aber auch, und das erinnert mich an diese Jeremia-Stelle, auch irgendwie eine Ahnung davon haben, dass es zu diesem Gott einen Zugang gibt. Dass man diesen Gott, also dass es einen Weg zu diesem Gott gibt. Was so ein bisschen klingt wie das, was in Jeremia halt steht. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Dass selbst jemand, der von sich selber sagt, ich kann das überhaupt nicht glauben, scheint so eine Art Gefühl in sich zu haben, es gibt da aber irgendwie vielleicht doch einen Gott und es gibt auch einen Weg zu diesem Gott. Und wir solche Leute treffen jeden Tag auf der Arbeit oder auf der Straße oder wo immer wir auch sind, wir sind halt die, die diesen Weg kennen. Also wir kennen diesen Weg, weil Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Wir sind diejenigen, die den Leuten erklären können, das, was du fühlst, das ist wahr und ich kann dir diesen Weg zeigen. Und der Weg ist eine Person und ist ein Name und ich kann dich mit ihm bekannt machen. Ich hatte irgendwie den Wunsch, dass ich euch noch aus der Rede von Petrus vorlese, nachdem die Jünger an Pfingsten den Heiligen Geist empfangen haben, weil das ist so die erste in der Bibel aufgeschriebene Rede, wo jemand einfach vom Glauben erzählt, wo jemand das Evangelium verkündet. Und ich dachte, bevor ich jetzt mit meinem Versuch ankomme, lasse ich vorher noch mal einen Profi sprechen, damit das einfach ist. Und Petrus fängt an mit einer Prophetie des Propheten Joel, also wieder so eine von diesen Prophetien, die auf Jesus hinweisen. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus der Nazarener, ein Mann, von Gott euch gegenüber beglaubt, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihnen festgehalten würde. Nachdem er nun zu Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat, von dem Vater hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Christus bedeutet Erretter und König. Ich habe was weggelassen. Die Fachleute unter euch haben es vielleicht gemerkt. Wäre sonst zu lang geworden. Ich habe es mir aufgeschrieben, weil es mir so wichtig war. Ich habe gestern mit Gott da gesessen und ich habe gebetet und gebetet und gebetet und dann habe ich es aufgeschrieben, was ich denke, was das Evangelium für mich ist. Was das ist, was mein Herz so zum Brennen bringt. Dass ich mich wie Petrus eigentlich gerne hinstellen würde und es rausrufen würde und das eines Tages hoffentlich auch tun kann. Das Erste ist, womit man hier vielleicht manchmal anfangen muss, ist, es gibt Gott. Deine Ahnung, dass es ihn gibt, das ist wahr, Gott existiert. Dieser Gott, der existiert, hat die Welt und die Menschen für die Menschen aus Liebe geschaffen und aus Sehnsucht. In dem Buch, ich habe ein Buch gelesen von Christian Reschke, Gottes Stimme hören, und da ist mir ein Satz total hängen geblieben. Da ging es ums Reden Gottes und da stand drinne das erste Wort quasi Gottes. Jeder Mensch, der existiert, ist ein Ja Gottes. Und dann die Geschichte vom Sündenfall in der Bibel. Habe ich auch ganz viel drüber nachgedacht. Und für mich ist es in erster Linie ein Bild für unser Kernproblem, das wir haben. Denn wir Menschen misstrauen diesem Gott. Wir sind uns nicht sicher, ob dieser Gott es gut mit uns meint. Und wir haben den Drang danach, selbst für uns zu sorgen und unabhängig zu sein. Und in der Bibel steht sogar, es ist der Wunsch, selber zu sein wie Gott. Denn das ist, was die Schlange verspricht, als sie Eva den Apfel versucht, schmackhaft zu machen. Wir wollen selber Gott sein und indem wir das versuchen, richten wir uns selbst und die Welt zugrunde. Und es wird das daraus, was wir draußen sehen. Und was wir in uns oft sehen. Und die Bibel nennt das, glaube ich, Sünde. Und obwohl wir so sind, obwohl wir das machen, obwohl das also eigentlich ein Reinfall war von Gott, uns zu schaffen, weil wir uns von ihm abwenden und ihm misstrauen, sind wir weiter das Ziel seiner Liebe und seiner ganzen Sehnsucht. Und deswegen entscheidet Gott sich zu diesem ganz krassen Schritt, dass er Mensch wird und hier auf die Erde kommt und sich unserem Misstrauen stellt. Und er geht so weit, dass er sich von uns töten lässt. Und dann, das ist mir von Petrus Rede hängen geblieben, nachdem er das getan hat und gesagt hat, okay, ihr findet mich echt, ihr misstraut mir so sehr, ich zeige euch, ihr dürft mir vertrauen. Ich gehe für euch in die Knie, ich gehe so weit in die Knie, ich lasse mich von euch totschlagen. Ihr könnt mir vertrauen. Und dann besiegt er für uns den Tod. Weil, sagt Petrus, es ja ganz unmöglich war, dass er von dem Tod festgehalten wird. Und das hat er auch für uns getan. Und deswegen ist Jesus das Leben. Und Jesus zu glauben, das bedeutet, dass wir Gottes Liebe und Annahme voll und ganz vertrauen. Und dass wir damit unseren Wunsch nach Unabhängigkeit aufgeben. Also das ist was, was man, glaube ich, fast jeden Tag neu machen muss, weil es so tief in uns drin sitzt, dieser Versuch, es selbst zu schaffen, dieser Wunsch, selber das hinzukriegen. Was aber nicht klappen kann. Wir müssen das aufgeben. Wir können nicht unabhängig von Gott sein. Aber wenn wir das annehmen, was Jesus getan hat, dann können wir immer wieder auf diesen Weg zurückkommen. Dann können wir immer wieder in das Vertrauen zurückkommen, Gottes Liebe und Annahme für uns annehmen und lernen, ganz und gar von ihm abhängig zu sein. Und damit das geht, damit wir das überhaupt können, macht Gott noch was total mega krasses. Das ist nämlich das, was an Pfingsten geschehen ist. Er gießt seinen Geist aus. Das ist das, wovon die ganzen Prophetien, oder die beiden, die ich jetzt gerade gelesen habe, reden. Er gießt seinen Geist aus in unsere Herzen. Jesus sagt an einer anderen Stelle im Evangelium über sich, wenn ihr mich annimmt, dann werden mein Vater und ich in euch wohnen. Wir werden zu euch kommen und in euch wohnen. Und das ist das ultimative Versprechen, dass wir immer mit Gott verbunden sein können, weil er seinen Geist in unsere Herzen ausgießt. Das ist der neue Bund, von dem Jeremia redet. Und das ist das, finde ich, das so elementar Wichtige, was man dazu sagen muss. Ich lese noch was aus der Bibel vor, aus Römer 8, auch ganz bekannt. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es sind immer diese Bibelstellen, die hat man irgendwie auch schon total oft gehört und man denkt, man weiß, wie die funktionieren. Ich habe irgendwie für mich angenommen, dass ich Bibelstellen teilweise auch jeden Tag neu entdecke. Und dass ich ganz vieles, was da drin steht, auf immer neue Arten und Weisen und Facetten verstehe. Es gibt jetzt keine Verdammnis mehr. Das ist so, wir sind, das alles, dieses ganze Schreckliche da draußen, dieses ganze Furchtbare, was man sieht, wenn man in die Welt guckt, diese Verdammnis, dass es die nicht mehr gibt für die, welche in Christus Jesus sind. Die gemäß dem Geist wandeln, weil uns der Geist des Lebens frei macht von diesen Gesetzmäßigkeiten der Welt, die wir geschaffen haben. Von dem Gesetz der Sünde und von dem Gesetz des Todes. Und ich glaube, das glaube ich wirklich, Menschen, die das wirklich erleben, die das in sich einsickern lassen, die dieses Leben im Geist mit Gott leben und erleben, die brauchen erstens, glaube ich, keine Gruselgeschichten mehr von brennenden Häusern, um davon zu erzählen. Die brauchen nicht irgendwie gezwungen werden, sondern ich glaube, aus denen kann das so herausfließen. Und Menschen, die in diesem Glauben mit Jesus leben, die können die Welt so verändern, dass das, was die Pastorin gesagt hat bei der Predigt, sieh dich doch um, wie sieht die Welt denn aus? Und ich glaube, sie hat sogar gesagt, sieh dich doch um, wie sieht eure Kirche denn aus? Das ist schon auch irgendwie krass und auch sehr selbstkritisch. Und wie gesagt, ich will das jetzt auch gar nicht von der Hand weisen. Aber ich glaube, dass Leute, die sich von Jesu Geist wirklich bewegen lassen, die lernen immer mehr, ihre ganze Unabhängigkeit aufzugeben und sich voll und ganz in die Abhängigkeit von ihm begeben, dass die Welt verändern können, sodass es eben doch sichtbar wird, sodass doch irgendwie klar wird, das ist anders. Da ist dieser neue Bund. Das ist erkennbar, das ist an diesen Menschen erkennbar. Das ist dann irgendwie, wenn zu der Hoffnung, die wir haben, unser Glaube dazukommt. Und Glaube ist was, was irgendwie krass ist. Das habe ich auch gemerkt, seit ich versuche, da immer mehr hinterher zu hechten. Glaube bringt uns eben in diese Abhängigkeit und es ist nicht immer leicht. Es ist nicht immer leicht, seine ganze... Na, eigentlich ist es nie leicht. Eigentlich geht es gar nicht. Eigentlich geht das gar nicht, tatsächlich. Wir sind, das ist so in uns drinne, dass wir diese Abhängigkeit, dass wir diese Unabhängigkeit von Gott haben wollen, dass wir manchmal gar nicht wissen, was wir eigentlich beten, wenn wir sagen, wir wollen von dir abhängig werden. Das ist eine von diesen Sachen, die, wo ich inzwischen sicher bin, dass es was, auch was ist, was wir nicht selber schaffen, eben weil wir abhängig sein müssen. Es ist was, was nicht durch uns passieren kann, sondern nur durch ihn, durch seine Gnade. Ich habe Gott vor einer Weile gebeten, dass ich gesagt habe, Gott, du musst, ich würde so gerne das Wort Gnade verstehen. Ich würde gerne verstehen, was verbirgt sich hinter dem Wort Gnade? Was ist das eigentlich? Und seitdem bin ich da irgendwie auf dem Weg, weil Gott das genommen hat und das ganz viel in mir bewegt. Und vielleicht bin ich irgendwann auch so weit, dass ich darüber mal hier predigen kann. Was ich bisher nur glaube, verstanden zu haben, ist, oder was mir hängen geblieben ist, was jemand gesagt hat, Gnade ist, befähigt uns dazu, die Sachen zu machen, die wir nicht tun konnten, bevor wir der Gnade begegnet sind. Gnade ist das, was macht, dass ich von Gott abhängig werden kann. Gnade ist das, was Gott in mir machen kann, was mich dann befähigt, diese ganzen Dinge zu tun, im neuen Bund zu leben, in seinem Geist zu leben, meinen alten Menschen wirklich zu verlassen. All das geschieht aus Gnade und nicht, weil ich das irgendwie fabrizieren kann. Ich habe euch ganz viel schon davon erzählt, dass ich diese Tanzerei angefangen habe, was jetzt mal klappt es, mal nicht. Und dass das für mich eine Tür geöffnet hat. Ich habe mich einfach hingestellt und Gott ist dann irgendwie mit seiner Gnade gekommen und hat mir geholfen, neue Schritte in meinem Glauben gehen zu können. Ich habe mich hingestellt und eine Sache gemacht, die erstmal ziemlich einfach war. Und was mir jetzt so für die Taco-Tour wichtig geworden ist oder was mir wichtig wäre und was ich euch gerne mitgeben möchte, ist einerseits, dass ich hoffe und dass ihr darum betet, dass diese Begeisterung, dass ihr dieses Thema des Evangeliums in euren Herzen bewegt und euch so fragt, ja, was macht das mit mir? Sucht nach der Begeisterung in euch, sucht nach dem Glauben, sucht nach dem, was euch wirklich flasht und aus dieser Welt rausreißt. Sucht danach, betet darüber. Und dann glaube ich, damit wir da reinkommen können in diese Sachen, die Gott für uns macht, müssen wir vor allen Dingen erstmal da sein und uns aufmachen. Und das ist eigentlich so total geil, weil diese Taco-Geschichte so ein total niederschwelliges Angebot ist, das zu machen. Und ich hoffe, dass das Leute von euch jetzt als Angebot auch annehmen können und das vielleicht auch einfach tun und machen. Euch sagt, okay, ich möchte von meinem Glauben erzählen. Ich will euch jetzt gar nicht ausschwatzen, bei mir muss ich ja selber anfangen. Ich habe euch ja vorhin schon erzählt, dass ich da jetzt auch nicht der mega erfolgreiche Evangelist bin. Aber das ist was, was ich mir so sehr wünsche. Das ist was ich mir genauso wünsche, wie dass ich jeden Tag Zeit in Gottes Gegenwart verbringe, was Gott mir dann aus Gnade geschenkt hat. So wünsche ich mir, dass ich von diesem Glauben erzählen kann, dass es aus mir heraussprudelt, dass der Geist durch mich redet. Und damit Gott da gnädig sein kann und mir aus seiner Gnade das schenken kann, muss ich ja erstmal mich hinstellen und da sein und bereit sein, dass er das auch überhaupt tun kann. Und ich glaube, deswegen ist es doch total super, dass wir nächste Woche Leute treffen können, die das vielleicht schon was besser können als wir. Dass wir zu einem Workshop gehen können, wo Leute uns irgendwie davon erzählen, wie sie kreativ von Gott erzählen am Mittwochabend. Dass wir mit in die Alleestraße kommen können, selbst wenn wir uns sagen, so Straßenevangelisation ist gar nichts für mich, das mag ich ja überhaupt nicht, ich kann keine Leute ansprechen, dann stell dich doch einfach hin. Dann geh einfach hin und stell dich daneben und sei offen und guck, ob Gott dir aber aus Gnade ganz neue Bereiche in deinem Leben da öffnet. Aber sei da, also wenn du Zeit hast, muss ja auch die Zeit dafür sein, komm zum Sommerfest, komm in die OT, wo immer für dich Raum ist nächste Woche, ich meine, wir sind ja alle total beschäftigt und haben auch noch 1000 andere Sachen, aber wo immer für dich Raum ist, komm doch und setz dich dem einfach mal aus, damit Gott in seiner Gnade dir dieses Wirken seines Geistes in deinem Leben schenken kann, dass sein Evangelium aus dir nur so raussprudelt. Amen.